Ich bin mit Daniela Göller verbunden. Und es war nicht nur technisch, sondern auch mit diesem Projekt. Daniela, willkommen. Ich bin total neugierig auf diesem Interview. So, du bist Kunsthistorikerin und in Kulturmanagement aktiv und Publizistin. Wie bist du zu den Themen des globalen Lernens gekommen? Und wie verbindest du Kunst, Kultur und globales Lernen?
Ja, danke, Rocío. Ich freue mich sehr, dass ich mich heute mit dir auch austauschen darf. Ich habe fast die Hälfte meines Lebens im Ausland verbracht und sehr viele verschiedene internationale Kunst- und Kulturprojekte gemacht, auch Forschungsprojekte mit Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen. Und das mache ich auch immer noch. Ich schreibe auch auf Englisch und Französisch. Und man sagt ja immer, man lerne im Ausland genauso viel über sich selbst wie über die anderen. Das stimmt auch. Und es ist letzten Endes diese Erfahrung, die mich zum globalen Lernen gebracht hat. Als ich vor 3 Jahren nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich nach Mitteln und Wegen gesucht, um meine Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen, weil es heute einfach so viele Themen gibt, die sich nur noch gemeinsam lösen lassen. Zum Beispiel die aktuellen Debatten um die koloniale Vergangenheit und die Rückgabe der Kunstwerke und Kulturgegenstände, die sich in deutschen und europäischen Sammlungen befinden. Oder auch andere Fragen, die unser globales Zusammenleben betreffen. Ja, wie verbinde ich Kunst, Kultur und globales Lernen? Zunächst mal glaube ich wirklich an die fundamentale Rolle von Kunst, Kultur und vor allem auch Mode als wesentlichen Ausdruck unseres menschlichen Lebens. Für mich sind das universelle Formen der Kommunikation, ein Spiegel unserer Gesellschaften und unserer Geschichte und auch Träger von Veränderungen. Ich habe auch unter Künstlern aller Nationalitäten sehr viel gegenseitigen Respekt und eine große Solidarität und Offenheit erlebt und ein tiefes gegenseitiges Verständnis und Interesse füreinander. Ein bisschen davon sehe ich auf institutioneller Ebene, zum Beispiel bei der UNESCO. Und das steht so in ganz krassem Gegensatz zu Vandalismus, Gewalt und Zerstörung der Kunst- und Kulturgüter eben leider auch immer wieder zum Opfer fallen, vor allem in Kriegszeiten. Und das ist jetzt auch kein neues Thema, sondern zieht sich leider auch durch die ganze Menschheitsgeschichte und durch alle Kulturen hindurch. Beeindruckt hat mich, dass es tatsächlich ein Urteil gibt vom Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte in Den Haag, wo damals ein Anführer der Organisation Islamischer Staat wegen Zerstörung von Kulturgütern in Afrika verurteilt worden ist. Und dem kann man ja dann entnehmen, dass Kultur ein Menschenrecht ist. Und natürlich sind nicht Kunst und Kultur einfach meine Themen. Das ist mein Feld, mein Arbeitsfeld, mein Forschungsfeld. Und deshalb ist es ja auch naheliegend, dass ich auf diesem Gebiet mich dann auch für nachhaltige Entwicklung und für globales Lernen engagiere, vor allem im Bereich Mode. Ich lehre auch Kostümgeschichte und Modetheorie und versuche auch da meine Erfahrungen mit einzubringen. Das ist umso wichtiger, als ich auch sehr, sehr viele internationale Studierende habe.
Sehr interessant, Daniela. Das wusste ich nicht, dass du so diese verschiedene Ebene von Mode und Kultur und globales Lernen schon reflektiert hast. Und ich frage mich, also ich weiß, du warst in Frankreich und Südafrika, also du hast dort gearbeitet und gelebt. So, das ist ein Kontrast. Du warst auch globales Norden und globalen Süden. Irgendwie hattest du diese beiden Erfahrungen. Und jetzt in deiner Arbeit als Bildungsreferentin frage ich mich, du hast schon ein bisschen über deine Interessen und Schwerpunkte als Bildungsreferentin gesprochen, aber kannst du mehr darüber erzählen? Und zum Beispiel, ich frage mich, also Mode hat etwas mit individueller Gestaltung, mit freier Gestaltung zu tun, aber wie du vorher gesprochen hast, ist auch etwas ein Ausdruck, ein kultureller Ausdruck von Hegemonie, aber auch mit Widerstand. Könntest du darüber ein bisschen mehr sprechen?
Ja, das stimmt. Also Mode hat sehr viele verschiedene Facetten oder Funktionen auch. Und sie ist zum einen, die sind zum Teil widersprüchlich. Also Mode ist zum einen immer ein Zeichen von gesellschaftlichen Konventionen, spiegelt auch gesellschaftlichen Status wider. Und auf der anderen Seite ist Mode sehr stark und sehr oft auch ein Instrument der Ermächtigung gewesen für unterdrückte Menschen, Kulturen und wird auch immer wieder sehr gerne und sehr oft auch dafür eingesetzt, auch auf einem sehr hohen politischen Niveau, besonders in Amerika konnte man das der letzten Zeit verfolgen. Also man beschäftigt sich nicht umsonst damit auch, was jetzt die Politiker oder die wichtige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens anhaben, was sie tragen. Und die tragen auch unter Umständen bewusst gewisse Kleidungsstücke, um an bestimmte Traditionen anzuknüpfen oder für was Bestimmtes Partei zu ergreifen. Das macht die Mode so spannend und macht auch einen Teil des Interesses aus, was ich einfach für Mode habe. Sie hat sehr viel auch mit Individualität zu tun. Das stimmt, aber sie hat auf der anderen Seite auch wieder sehr viel mit Normen und Konventionen zu tun. Und das ist immer dieses Spannungsfeld. Und was man vor allem, also was ich auch in Südafrika, wo ich zu Mode und Subkulturen geforscht habe, auch beobachten konnte, ist, dass Mode durch die Kolonialherrschaft oder durch die letzten Endes durch die Eroberungen, ja, das fängt in der Renaissance an mit den Entdeckungsreisen, da sind natürlich nicht nur Menschen in diese Länder gekommen, sondern die haben auch die Mode mitgebracht und die Mode, diese europäische Mode, die dann in Afrika plötzlich auftauchte, die stand dann durchaus auch für was Bestimmtes. Und sie hatte auch oft die Funktion, dass man über die Kleidung zum Beispiel versucht hat, die indigenen Kulturen zu zerstören oder zu unterdrücken, indem man ihnen verboten hat, nicht nur ihre Riten auszuführen oder ihre Kultur zu pflegen überhaupt, sondern eben auch diese Kleidung zu tragen. Also Kleidung ist sehr vielschichtig und hat sehr, sehr viele Bezüge zu allem. Jetzt hast du natürlich das angesprochen mit dem globalen Norden und dem globalen Süden. Also ich bin, wie gesagt, in Deutschland geboren und habe dann sehr, sehr lange in Frankreich gelebt und dann eben in Südafrika. Und ich würde schon sagen, dass diese Erfahrung einfach entscheidend war und letzten Endes mich überhaupt auch zu diesem Thema globales Lernen gebracht hat. Weil ich denke, es hat vor allem mein Bewusstsein geschärft, wie wichtig es ist, seinen eigenen Standpunkt oder seine eigene Position zu verstehen. Und das wird einem immer dann bewusst, wenn man seine Position wechselt oder wechseln muss. Ja, und zwar auch ganz konkret. Das war natürlich für mich besonders stark in Südafrika der Fall. Das war wirklich, muss ich sagen, sehr lehrreich, einmal von außen auf Europa zu gucken. Da habe ich sehr viel verstanden.
Super. Du hast über eigene Position reflektieren und auch über Unterdrückung und Hegemonie. So, ich frage mich jetzt, welchen Bezug bzw. welches Interesse hast du an Paulo Freires Pädagogik? Ich sehe schon die Verbindung.
Ja, ich habe also zunächst hauptsächlich den Bezug zu Paulo Freire, dass wir uns ja vorgenommen haben, dass wir hier dieses Jahr aus Anlass seines 100. Geburtstags uns in unseren Sendungen mit seinen Ideen auseinandersetzen wollen. Freire hat Bildung ja auch als Schlüssel zu Gerechtigkeit und Freiheit angesehen. Das hast du vorhin schon erwähnt. Und das ist letzten Endes was, was sich durch alle möglichen Bereiche hindurchzieht, bis in die Nachhaltigkeitsziele hinein. Ja, als die Sustainability Development Goals formuliert worden sind von den Vereinten Nationen, gibt es Ziel Nummer 4, wurde festgeschrieben, es wird eine hochwertige Bildung für alle gefordert. Und unser Programm Bildung trifft Entwicklung und auch das globale Lernen sind ein Ergebnis davon oder dienen auch der Umsetzung dieses Ziels. Also wir arbeiten ja alle daran sozusagen. Und ich muss sagen, in dem Sinne bin ich natürlich auch privilegiert, weil ich sehr viel Bildung habe. Ich habe eine Doktorarbeit geschrieben. Ich bin mir dessen durchaus bewusst und ich bin mir aber auch bewusst, wie stark Bildung tatsächlich ein Schlüssel sein kann, auch zum Verständnis, auch zum Verständnis von Zusammenhängen und gleichzeitig, wie sehr Bildung aber auch ausgrenzen kann. Und wie oft sich, also es mir auch passiert, dass ich aufgrund meines hohen Bildungsabschlusses mich mit Menschen unterhalten habe, die sich entweder gewundert haben, dass ich überhaupt mit ihnen spreche, oder sich gefragt haben, ob sie überhaupt mit mir sprechen können, ob ich sie überhaupt verstehe oder ob ich irgendwie auf einem anderen Stern bin, was ich natürlich nicht bin. Ja. Aber da ist mir bewusst geworden, dass Bildung war für mich immer so, ich wollte immer mehr davon und ich fand das immer einfach nur toll und interessant und spannend und ich wollte immer mehr. Und irgendwann ist mir dann aber zu Bewusstsein gekommen, aha, Moment, es gibt auch das, dass sich Menschen davon ausgegrenzt fühlen können. Und deswegen denke ich, ist Freire wichtig, dieser Ansatz ist wichtig. Wir dürfen uns nicht gegenseitig ausgrenzen, weder in der einen noch in der anderen Richtung.
Daniela, dann zum Schluss würde ich dich fragen, du hast schon gesagt, welches Interesse du in dem Thema globales Lernen hast, aber was mit globalem Lernen on Air? Welches Interesse hast du? Was hat dich so an diesem Projekt angesprochen?
Ja, da gibt es mehrere Gründe. Vor allem, muss ich sagen, hat mich Radio schon immer interessiert. Und ganz besonders in den letzten Jahren. Und das kommt vor allem daher, weil ich an einem Projekt arbeite, das dreht sich um einen Radiosender in der Elfenbeinküste. Ich betreue dieses Projekt, ich mache da die Projektleitung. Und da ist es so, den eigentlichen Sender, den gibt es erst seit relativ kurzer Zeit, also eigentlich erst seit Beginn dieses Jahres. Aber es gibt dort eine Schule für Journalisten, die Radiojournalisten ausbildet und das schon seit mehreren Jahren. Und diese Ausbildung hat einerseits einen sehr starken Bezug zur Praxis und andererseits orientiert sie sich an den Werten des konstruktiven und konfliktsensitiven Journalismus. Die Journalisten sollen also dazu befähigt werden, eine sehr kritische und auch differenzierte Berichterstattung zu machen. Die eben dann oder über diese Berichterstattung sollen sie auch dazu beitragen können, dass in der Elfenbeinküste die Gesellschaft, die sehr auseinanderdividiert ist, wo es sehr viele verschiedene Interessensgruppen gibt, sehr viele verschiedene Sprachen, wie in den meisten afrikanischen Ländern auch, aber durch die politischen Ereignisse auch sehr viel Spannungen gibt zwischen diesen Bevölkerungsgruppen, dass es also da eine, dass man also durch sozusagen konstruktiven Journalismus da dazu beitragen kann, dass es zu einem größeren Verständnis kommt und auch zu einem friedlichen Miteinander zwischen diesen Gruppen, wobei wir dann wieder beim globalen Lernen wären sozusagen.
Okay, Daniela, vielen Dank. Ich glaube, passt perfekt. Du hast tatsächlich Musik aus Afrika ausgewählt für heute. All Black Black Cat. Kannst du ein bisschen über dieses Lied etwas uns erzählen? Ich glaube, du warst bei der Produktion des Videos, warst du dabei, aber du kennst noch ein bisschen.
Ja, der Titel heißt All Black Black Cat und stammt von Okmalum Cool Cat. Mit bürgerlichem Namen heißt der junge Mann, so jung ist er auch nicht mehr, Smiso Zwane. Und er ist ein südafrikanischer Musiker, Rapper und Künstler, der auch schon Modekollektionen entworfen hat. Und ich habe ihn aus zwei Gründen ausgewählt. Eben einmal deshalb, weil er in seiner Arbeit Musik, Sprache, Mode und Tanz berührt und das auch die Elemente sind, die die Subkulturen prägen, über die ich geforscht habe in Südafrika und überhaupt auch die südafrikanische Kunstszene ist sehr multidisziplinär. Und ja, Musik spielt sowieso eine ganz, ganz entscheidende Rolle in Südafrika, in der südafrikanischen Kultur, in der traditionellen, aber auch in der zeitgenössischen Kultur. Und das auch nicht erst seit Südafrika als Hochburg der Hausmusik international bekannt geworden ist. Und ja, du hast es schon gesagt, zu diesem Titel gibt es auch ein Musikvideo, bei dem ich damals die Produktionsleitung gemacht habe. Das war 2014. Und wir haben dieses Video in einer einzigen Nacht in einem Schwimmbad südlich von Johannesburg gedreht. Es war ein Abenteuer.
Jetzt hören wir dann All Black, Black Cat.
In the future, in the future, super future. Yeah.